sie oder du, das weiß man nie so, wenn man an einen neuen Ort kommt. Aber ich würde jetzt darum, weil wir Brüder und Schwestern in Christus sind, auf jeden Fall das Du bevorzugen. Ich hoffe, mir verübelt es keiner. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit einem Nicht-Christen, mit jemandem, der nicht mit Jesus unterwegs ist, über den Glauben gesprochen hast. Ich kann mich noch gut an zwei Ereignisse erinnern. Es sind auch schon ein paar Monate her. Das eine war mit einem Tanzlehrer von uns bei Standardtänzen. Und da sind wir eben, ja, der beste Einstieg, wenn man Theologie und soziale Arbeit studiert, ist immer, ja, was machst du denn so? Und ja, ich studiere Theologie und soziale Arbeit. Und dann ist man gleich immer bei meinem Lieblingsthema. Und zwar über den Glauben reden, da muss man sich nicht irgendwie einfallen lassen. Ja, und wie siehst du Gott so, oder? Sondern man ist einfach sofort dabei, über seinen Glauben zu sprechen. Und natürlich jetzt, wenn wir nach Bangladesch gehen, fragen sie, ja, und wie geht's weiter? Und was kann man damit arbeiten, wenn man so ein Studium abgeschlossen hat? Und dann haben sie Sorgen um unser Baby, 6 Wochen alt. Aber in Bangladesch gibt es viele 6 Wochen alte Babys. Und deswegen sind wir ganz zuversichtlich, dass Gott uns auch mit Baby dort gut führen wird. Aber die Quintessenz bei vielen Gesprächen mit Nichtchristen von mir war, dass sie sich schwer damit tun, an was zu glauben, was sie nicht sehen. Sie können das nicht nachvollziehen. Natürlich glauben sie auch an Dinge, die sie nicht sehen, aber mit Gott tun sie sich schwer. Mit Sünde tun sie sich schwer, da fragen sie sich, was ist denn das überhaupt? Aber in unserem heutigen Bibeltext geht es um Vergebung und Heilung und die Stellung dazu. Und es sind ein paar kuriose Begebenheiten, finde ich, in diesem Text, die das aufwerfen, die Frage, wie verhält es sich mit Vergebung von Sünden und wie verhält es sich mit Heilung? Und natürlich, das eine kann man sehen und das andere nicht direkt. Leben wir mit einer Realität, die wir nicht sehen, auch in unserem Alltag, immer aufs Neue? Oder vertrauen wir nur das auf, was wir sehen, was wir in der Hand haben? Das Auto, das vor unserer Haustür steht, das Haus, in dem wir leben. Ich spreche gerne über Jesus und deswegen habe ich heute einen Bibeltext aus den Evangelien gewählt, aus Markus 2. Den ersten Teil werde ich nacherzählen und dann werden wir noch ein bisschen zusammen lesen. Markus 2 steht an der Schnittstelle vom Markus-Evangelium. Da ist ein Atmosphärenwechsel. Am Anfang wird Jesus vorgestellt und ist an bestimmten Orten unterwegs, aber es ist noch nicht der Hype um ihn. Die Schriftgelehrten verfolgen ihn noch nicht auf Schritt und Tritt. Aber zu dem Zeitpunkt, nachdem er einen Aussätzigen geheilt hat, der seinen Mund nicht halten konnte darüber, dass er geheilt wurde, obwohl Jesus gesagt hat, er soll nicht darüber sprechen. Seit dem Zeitpunkt konnte Jesus nicht mehr unbemerkt irgendwo auftreten. Immer, wo er aufgetreten ist, sind Menschenmassen zu ihm gekommen, haben sich um ihn versammelt. In Kapernaum, wo er war, da hatte er auch schon Menschen geheilt. Aber an diesem Tag steht drin, dass er das Wort Gottes vollmächtig verkündigt hat in der Synagoge. Und die Menschen nicht wegen den Heilungen da waren, sondern wegen seiner Verkündigung. Jesus lehrte und predigte mit Vollmacht. Das unterschied ihn von allen anderen Predigern zu der damaligen Zeit. Das sonderte ihn ab von den anderen. Und wegen dieser Predigt war der Vorhof des Hauses voll. Die Menschen standen bis draußen hin und wollten ihn hören. Das Gedränge und Geschubse, um Jesus zu hören, kann man sich kaum vorstellen an diesem Tag. Es war kein Durchkommen zu Jesus. Geschweige denn, die ersten Reihen waren bummvoll, war kein Platz mehr. Und das, weil wahrhaftig das Wort Gottes gepredigt wurde. Und sie gemerkt haben, das Wort Gottes besitzt Kraft. Alle Menschen waren auf die Worte von Jesus fixiert. Außer die Freunde von einem Gelähmten. Ich habe mich gefragt, wieso haben denn die Freunde vom Gelähmten nicht zuvor, wo er etliche Menschen geheilt hat, wieso haben die Freunde ihn nicht da zu Jesus gebracht? Darüber kann man nur spekulieren, was sie daran gehindert hat oder ob sie nicht den Mut dazu hatten. oder ob sie es nicht mitbekommen hatten oder sich das erst mal anschauen wollten, was das für eine Veranstaltung ist. Aber irgendwie haben sie an dem Tag, wo er verkündigt hat, haben sie ihre Chance gewittert. Aber paradox, also eigentlich wollte er predigen und sie bringen den Kranken zu ihm, obwohl sie das vorher schon hätten tun können. Jesus wird auf jeden Fall gestört. Es bröckelt Putz von der Decke. Hier zum Glück nicht. Es kommt Mörtel runter, es kommt so Geflecht runter. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht Jesus? Fährt er mit seiner Predigt fort? Oder macht er irgendwas anderes, was man nicht erwarten kann? Auf jeden Fall wird ein Gelähmter von der Decke runtergelassen, direkt vor ihn hin. Weil kein Durchkommen war durch die Menschen. Aber kreativ, das muss man schon sagen. Und das drückt auch den Glauben aus, dass sie denken, das ist jetzt die Chance und er kann wirklich helfen. Jesus ist der, der helfen kann und deswegen lassen wir ihn vor Jesus runter. Wäre es nicht auch möglich, dass Jesus den Menschen die Leviten liest und sagt, komm, jetzt predige ich und ihr stört hier gerade meine Predigt? Nein, er tut es nicht. Er widerspricht allen Erwartungen und lässt einen Satz los, der auch merkwürdig erscheint. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. War das das Problem, das der Mann, der runtergelassen worden ist, hatte? Ich denke, Jesus schaut ihn an und sieht, dass er gelähmt ist. Deswegen ist er ja auf einer Bahre und deswegen ist er nicht hereinspaziert. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wieso? Und da schaut Jesus eben nicht auf das, was vor Augen ist, sondern er schaut auf ein anderes Problem, wo er denkt, dass das wichtiger ist zu beheben, wie dass er gelähmt ist. Und nachdem er gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, konnte der Mann aufstehen und gehen? Oder waren ihm seine Sünden vergeben und er lag immer noch dort? Was wir festhalten können, ist, dass Jesus den Glauben der Träger und des Gelähmten sieht. Man kann nicht mehr ausklamüsern, ob die Träger jetzt nur geglaubt haben und der Gelähmte nicht oder ob alle zusammen oder nur der Gelähmte und die Träger nicht und ob er denen Geld gegeben hat, dass sie ihn dahin tragen, was eher unwahrscheinlich ist. Aber er als Träger des Heiligen Geistes, Jesus Christus, er sieht den Glauben dieser Menschen an, der sich dadurch offenbart, dass sie Erwartung an ihn haben, dass sie den Aufwand machen und ihn darunter lassen und glauben, dass Jesus was verändern kann. Sie sehen, wir können den Glauben sehen in der Beharrlichkeit, dass sie ihn vor Jesus bringen, dass sie sich nicht davon, dass eine Menschenmenge da ist, abbringen lassen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Bei Jesus gilt dieser Glaube, der auf ihn fokussiert ist, der Erwartungen hat, dass Jesus hilft. Das ist der Glaube, der den Trägern und dem Gelähmten geholfen hat. Und weil Jesus diesen Glauben sieht, spricht er Sündenvergebung zu. Dass Gott ihm die Sünden vergeben wird, ist klar. Aber was hier noch passiert ist, dass Jesus die Sünden vergibt. Nicht Gott. Er bittet nicht stellvertretend, bitte lieber Vater im Himmel, lass doch die Sünden von diesem Mann vergeben werden. Sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus persönlich. Das ist ein Knackpunkt, wo Jesus den Anspruch hat, Gott zu sein. Aber darauf kommen wir nochmal später. In meinem Leben habe ich die Dimension verloren, dass Sünde mich von Gott trennt? Dass ich Sündenvergebung brauche, wobei natürlich man erstmal Sünde definieren müsste. Und natürlich, Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Er betrifft die Beziehung zwischen mir und Gott. Und wenn ich gewisse Dinge tue, dann verändert es die Beziehung zwischen mir und Gott, wobei man auch nur meinen könnte, dass es die Beziehung zwischen mir und einem anderen Menschen verändert. Wenn ich jemand stehle, was geht es in Gott an? Wobei, wenn ich stehle, verändert es meine Beziehung zu Gott. Es gibt ganz unterschiedliche Sünden. Es gibt offensichtliche, es gibt unoffensichtliche. Zum Beispiel, wenn ich unreine Motive habe, wer kann das nachprüfen? Jesus, Gott, der in mein Herz sieht, aber nicht andere Menschen. Gott bietet uns Versöhnung an durch Jesus Christus und seinen Kreuzestod. Und diese Versöhnung gilt es anzunehmen. Und diese Versöhnung, die durch Jesus Christus möglich ist, ist die Voraussetzung dafür, dass ich Gemeinschaft mit Gott haben kann und dass diese zerbrochene Beziehung heil werden kann. Und dabei wieder das, wo ganz am Anfang, wo die anderen Menschen, die nicht an Jesus glauben, wo sie so ihr immenses Problem haben, dass es um was geht, was nicht sichtbar ist. Und dass das aber genau für Jesus bei dem Gelähmten das augenscheinliche Problem ist. Jesus sieht den Gelähmten an und denkt sich, ich muss ihm seine Sünden vergeben, das ist wichtiger, wie dass ich ihn jetzt heile, obwohl er viele andere davor geheilt hat. Ich weiß, dass in der evangelischen oder auch in der katholischen Kirche Beichte ein Stück weit ritualisiert wurde und dadurch auch manch negative Konsequenzen gekommen sind. Wobei vor Gott bekennen oder auch vor einem anderen Menschen bekennen, wo ich gesündigt habe, das ist eine prima Angelegenheit, meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Wir sollten, denke ich, Beichte nicht komplett ablehnen, weil da eine ganze Batzen Geschichte dran hängt. Aber ich denke, wir können Beichte nutzen in dem Rahmen, dass wir vor Brüdern und Schwestern im Glauben bekennen und diese anderen Menschen uns zusagen im Namen von Gott, im Namen von Jesus Christus, dass unsere Sünden vergeben werden können. Und durch diese Sündenvergebung wird meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Nun kommen wir nochmal zu den Schriftgelehrten. Wieso haben sie ein Problem damit, dass Jesus Sünden vergibt? Ich lese aus Markus 2, die Verse 6 bis 9. Es saßen aber dort einige der Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten und sagte zu ihnen, was denkt ihr so etwas in eurem Herzen? Was ist leichter zum Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jeder Schriftgelehrte weiß ganz genau, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Und dass an diesem Punkt sich entscheidet, ob Jesus Gottes Sohn ist und deswegen auch Gott ist. Und wenn das nicht so wäre, wovon die Schriftgelehrten ja erstmal ausgehen, dass Gott gelästert wird. Der Gott, in ihren Augen wird der Gott gelästert, an den du und ich glauben. Kleiner Exkurs, wenn in unserem privaten Umfeld jemand was gegen Gott sagt oder einen Witz über Gott reißt, haben wir was dagegen? Sagen wir etwas dagegen? Nur nebenbei. Den Aspekt, welchen sie nicht in Erwägung ziehen, die Schriftgelehrten, ist, dass Jesus der Messias ist. Das haben sie zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden und deswegen ist auch ihre Reaktion komplett nachvollziehbar. An dieser Frage entscheidet sich es, ob Jesus Gott ist oder nicht. Die ganz einfache Frage. Und wenn man die mit einer anderen Antwort beantwortet, dann ändert sich alles. Und übrigens an der Sohnschaft von Jesus Christus entscheidet sich auch, oder das ist ein wesentlicher Unterschied von Christen und Muslimen. Sie sagen nicht, dass Gott einen Sohn haben könnte, Sie glauben nicht an die Dreieinigkeit. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied. Da kommt man zu sehr, sehr viel unterschiedlichen Auswirkungen. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen, wieso nur Gott Sünden vergeben kann. Vom Alten Testament her ist das sehr eindeutig. Wenn wir 2. Mose 34 lesen, Gott ist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Sündenvergebung ist schon bei den Juden im Kopf drin. Oder Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Aus dem Alten Testament kennen wir ein Exklusivrecht von Gott, dass er Sünden vergeben kann. Die Gottessohnschaft von Jesus kann man auch aus dem Alten Testament aus vielen Stellen herauslesen. Wobei viele Schriftgelehrte haben das nicht hinbekommen oder nicht verstanden oder konnten es nicht so sehen. Was durchaus, glaube ich, auch nicht immer ganz einfach war, die Zeichen der Zeit zu deuten. Wir tun uns in unserer heutigen Zeit auch schwer, das einzuordnen, was um uns herum passiert. Aber jetzt nochmal zurück zu der letzten Frage aus diesem Bibeltext an die Schriftgelehrten. Und da würde ich gern euch befragen. Was denkt ihr, was schwieriger ist? Sünden zu vergeben oder zu heilen? Wer von euch denkt, dass Sünden vergeben schwieriger ist, der meldet sich jetzt. Und wer denkt, dass Heilen schwieriger ist wie Sünden vergeben, der meldet sich jetzt. Da bin ich schon zu weit mit meiner Predigt vorangekommen, als dass man die Frage noch so beantworten könnte. Aber man merkt, für die Juden war ganz klar, dass Sündenvergebung weitaus schwieriger ist wie Heilung, weil das komplett andere Bereiche anspricht. Während die Sündenvergebung meine Beziehung zu Gott betrifft, betrifft die Heilung das Leben, meine Existenz auf dieser Welt und geht gegen die Gebrechen und gegen die Schwierigkeiten auf dieser Welt vor, die ich habe, dass ich in einer gefallenen Schöpfung lebe. Und da merkt man, dass es hier um zwei komplett unterschiedliche Dinge geht. Weil die Schriftgelehrten wussten, dass das eine ganz heikle Frage ist und Jesus ja vorher auch schon etliche Menschen geheilt hat und er auch wahrscheinlich möglicherweise den Gelähmten heilen kann, haben sie geschwiegen. Und haben sich nicht zu einer Antwort hinreißen lassen. Unsere Denkweise, oder jetzt nicht die von Christen, aber in unserer heutigen Zeit würde ich eher sagen, dass sie denken würden, dass Sündenvergebung nicht sichtbar ist und dass man das einfach so aussprechen kann und nicht glauben, dass da was passiert, was wir nicht sehen können. Und dass deswegen einfach dahergesagt werden kann und einfacher ist. Aber Heilung, da muss ja der Gelähmte wieder gehen können. Wer hatte schon mitbekommen, dass ein Gelähmter geheilt wurde? Da tun sich viele Menschen mit schwer und ich denke, wenn wir ehrlich sind, tun wir uns auch schwer oder kennen nicht viele Menschen, wo das passiert ist. Aber Jesus, halb flapsig, tut das Heilungswunder als kleinen Beweis der Sündenvergebung. Ich lese die Verse 10 bis 12. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sagte er zum Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand er auf, nahm seine Matte und ging hinaus vor allen, sodass alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Markus fängt den dritten Abschnitt in diesem Bibeltext an mit dem Wort damit. Das bringt uns auch auf die Fährte, dass das Heilungswunder die kleine Bestätigung der Sündenvergebung war. Das damit zeigt den Zweck und die Absicht, wieso Jesus diese Heilung vollzieht. Dabei ist ihm eindeutig Sündenvergebung wichtiger, wie dass der Mensch wieder gehen kann. Wobei wir dann auch nicht den Rückschluss ziehen sollten, dass Jesus es nicht jammert, wenn wir Gebrechen haben. In Markus 1, 41 steht, es jammerte Jesus, der Aussätzige. Er hat Mitgefühl, wenn wir Gebrechen haben. Aber um diese unterschiedlichen Dimensionen rauszubekommen, um was es sich dabei handelt, deswegen komme ich zu dem Schluss, dass es sich da um unterschiedliche Bereiche handeln muss, die eine unterschiedliche Priorität haben bei Jesus. Aber bei der Heilung, so wie Jesus sagt, es geschieht. Jesu Befehlswort ist auch gleichzeitig Schöpfungswort. Er verändert die Tatsache, dass er gelähmt ist, und schafft da etwas Neues. Aber was ersetzt die Menschen in Staunen? Zu wundern noch. Im Neuen Testament oder in der neutestamentlichen Zeit kennen viele Leute Wunder. Und auch heutzutage, wenn man nach Indien schaut oder in okkulte Bereiche, gibt es Dinge, die wir nicht mit der diesseitigen Welt erklären können, mit dem, was vor Augen ist. Zum Beispiel wird überliefert, dass ein Rabbi 90 Jahre nach Christus zum Beweis seiner eigenen Gesetzesauslegung einen Johannisbeerbrotbaum versetzt hat und ein Flusslauf quasi in die entgegengesetzte Richtung geflossen ist. Aber ein entscheidender Punkt hat gefehlt bei diesem Wunder, dass es nicht zur Ehre Gottes war und dass es nicht in die Anbetung geführt hat. Und deswegen wurde das Wunder auch nicht von den anderen Juden anerkannt und auch nicht von Christen anerkannt. Und das ist ein wichtiger Charakterzug von dem Wunder, dass es in die Anbetung Gottes führt. So wie dieses Wunder, das wo wir gelesen haben. Sie priesen Gott darüber, was er getan hatte. Zusammenfassend, heilen und vergeben. Ja, ich denke oder ich weiß, dass Gott heilen kann. Ich habe es auch bei einem Freund im Studium mitbekommen, wo sein Vater von Krebs geheilt worden ist, wo sich die Ärzte gar nicht das erklären konnten. Und ja, wir sollen um Heilung beten. Und Jesus ist unser Heiler. Und er hat auch viele Heilungswunder getan. Da muss man nur zählen können, um die Masse abzuschätzen, und dann hat man oft auch so ungewisse Angaben. Er heilte unzählige Menschen, er heilte viele. Aber dennoch bleiben wir vor der Heilung stehen, dass wir sie nicht erzwingen können, dass viele Menschen nicht geheilt werden, die darum beten. Heilung ist für den Menschen nicht verfügbar. Ich kann Gott nicht dazu zwingen, dass er eine Person heilt. Aber was die Vergebung der Sünden anbetrifft, da sollt ihr in die nächste Woche mit der neuen Gewissheit wieder gehen, dass Gott, Jesus selbst, dass er Sünden vergeben kann. Und das ist eine Zusage, die uns allen gilt. Ein deutscher Theologe, circa 200 Jahre ist es her, hat folgende Worte über diesen Bibeltext formuliert, der nochmal das Gesamte zusammenfasst, etwas schwierig zu verstehen. Das Vergeben trägt das gnädige Wort Gottes in den Menschen hinein, und dieses Wort ist klar und gewiss. Warum soll der Mensch nicht an Gottes Gnade glauben? Das Heilen ringt dagegen mit der Stärke des Menschen verderbende Kräfte. Und dies macht das Heilen zur Anstrengung und den Glauben schwer. Das bringt nochmal diese diesen Kontrast raus, welche unterschiedlichen Bereiche das anspricht. In dieser Predigt möchte ich die Besonderheit in diesem Text, dass Jesus Sünden vergibt, betonen. Und dass es, ja, ich denke auch wir in den christlichen Kreisen, dass wir das oft hören und als normal absorbieren. Aber dass das was Besonderes ist, dass da was besonders Starkes passiert, das vergessen wir leicht. Ich möchte diese Bedeutung der Sündenvergebung, die wir durch Jesus haben, möchte ich hervorheben und noch einen Bibeltext aus 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 8 bis Kapitel 2, Vers 2 vorlesen. Der erklärt es, also es ist einer meiner Lieblingsverse zu diesem Thema und der erklärt es, finde ich, am besten. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Nochmal, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was für eine Zusage in Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn man in die Abgründe von einem selbst schaut, was manchmal gedanklich abgeht, wo man, ja, auch bei den Taten, dann brauche ich das immer wieder, mich an diesen Vers festzuhalten und diesen Fest für mich neu in Anspruch zu nehmen. Sicherlich gibt es, besteht hier in der Gemeinde, nicht abgesprochen, die Möglichkeit bei Ältesten, bei Brüdern und Geschwistern die Sünden zu bekennen und diese Vergebung zugesprochen zu bekommen. Manchmal ist es einfach besser, das alleine zu machen oder man kommt alleine auch gut damit klar. Aber manchmal tut es gut, wenn mir jemand anders das zuspricht. Das hilft. Das hilft, dass ich das besser verstehen kann. Dass es nicht nur Einbildung ist, dass es auch ausgesprochen ist. Wenn ich die Sünden bekenne und quasi, ja, symbolisch gesagt, meine Leiche aus dem Keller hole, aus der Dunkelheit heraus und die vor Jesus bringe, ans Licht, dann verliert die Leiche auch ihren Graus. Die Sünde verliert ihre Wirkung und ihre Macht. Ich muss sie nicht mehr geheim halten und verstecken und sie belastet mich nicht mehr. Abschließend möchte ich euch eine kurze Zeit der Stille bieten. In dieser Stille kannst du vor Jesus treten. Du kannst ihm deine Sünden bekennen. Du kannst Vergebung erfahren. Und diese Zeit möchte ich mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir unendlich dafür, dass du den bitteren Kelch getrunken hast, dass du Schmerzen erlitten hast. Und es nicht, weil du schuldig warst, sondern weil wir schuldig sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass das Schriftwort, das ich gelesen habe, dass das wahr ist, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus, was für eine Zusage und dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen, sondern dass wir uns freuen dürfen an dir, dass es kein Grund ist, ein Miesepeter zu sein und mit hängendem Gesicht immer rumzulaufen, sondern dass du auch nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und du lebst, Jesus. Ich danke dir dafür, dass dieses Wort gilt und dass es nicht dazu da ist, dass wir bedrückt sind, sondern dass es uns zur Freude dienen darf, dass unsere Sünden vergeben sind, dass du uns unsere Sünden vergibst. Jesus, ich danke dir dafür. Danke, danke, danke. In deinem Namen beten wir, Jesus, dass du groß bist, dass du unser Erlöser bist. Amen.